Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, das Lied Hannas.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Lied Hannas. 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 10. Hanna betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir, und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Einleitung. Freude zu haben ist etwas Schönes. Es gibt ja so viele Dinge, worüber man sich freuen kann, und wohl dem, der sie sieht und sich daran erfreut. Die Freude in dem Herrn, die Freude in seinem Heil, ist jedoch die größte Freude, die es geben kann. Vers 1. Vergleichen Sie auch Philipper 4, Vers 4. Hanna sagt nicht, dass sie sich am Herrn und an seinem Heil freut, sondern im Herrn und in seinem Heil. Das erinnert an Paulus, der an die Philipper schreibt in Philipper 4, Vers 4, Freuet euch in dem Herrn alle Wege. So richtig freuen kann man sich erst, wenn man in Christus ist. Das heißt nicht, dass wir immer lachend durchs Leben gehen. In jedem Leben gibt es traurige Tage und Stunden, aber auch dann ist da eine gewisse innere Freude, die von der Grundlage unseres Lebens genährt wird. Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass Hannas Gebet ein Gesang gewesen sei, da es in Reimen als Gedicht verfasst wurde. Wir betrachten dieses Lied unter folgenden Gesichtspunkten. Mit Jesus kommt die große Wende. Gott ist unvergleichlich. Mit dem Herrn auf der Gewinnerseite. Dem Herrn gehört die Zukunft. Mit Jesus kommt die große Wende. Hanna betete und sprach, Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. 1. Samuel 2, Vers 1. Vergleicht man diese fröhliche und glückliche Frau mit jener, die sie etwa ein Jahr zuvor war, dann kann man nur staunen. Damals war Hanna eine traurige, entmutigte und vielleicht auch verbitterte Frau gewesen, weil sie keine Kinder bekommen konnte. 1. Samuel 1, Vers 6 und Vers 10 und die Verse 15 bis 16. Das war in mehrfacher Hinsicht ein Problem für sie. Es war zum einen ein gesellschaftlicher Makel, zum anderen waren Kinder die Garantie für die Altersversorgung. Sodann war es nicht unüblich, dass eine kinderlose Frau direkt oder indirekt dazu gezwungen wurde, ihrem Ehemann eine Magd zu geben, damit dieser an ihrer Stelle ein Kind bekommen sollte. Das konnte sehr demütigend sein, wie das Beispiel von Abrahams Frau Sarah und Hagar zeigt. Und überdies durfte sich ein Mann von seiner unfruchtbaren Frau scheiden lassen. Dies nicht auf Anordnung Gottes, sondern nach den Gesetzen der damaligen Kultur. 1. Samuel 1 macht deutlich, dass es im Leben Hannas verschiedene schmerzliche Dinge gab. Hanna musste ihren Mann mit einer anderen Frau teilen. Vers 4. Diese Frau mit Namen Peninna bekam Söhne und Töchter. Vers 4. Peninna nutzte diese Situation aus, verspottete und kränkte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit, so dass Hanna weinte und nicht einmal mehr essen konnte. Die Verse 6 und 7. Das wiederholte sich Jahr für Jahr. Vers 7. Elkana, Hannas Ehemann, liebte seine Frau zwar aufrichtig, konnte sie aber trotzdem nicht wirklich trösten. Er verstand sie im Grunde nicht richtig. Vers 5 und Vers 8. Sogar der Hohepriester Eli misstraute ihr und verstand sie nicht in den Versen 12 bis 14, als sie in der Stiftshütte bzw. dem Tempel mit leiser Stimme betete. Er meinte gar, sie sei betrunken und wies sie zurecht. Hanna gesteht sich selbst und dem Hohepriester etwas später ein, dass sie eine Frau mit beschwertem Gemüt und großem Kummer ist, in den Versen 15 bis 16. Gewiss war Hannas Selbstwertgefühl dem Nullpunkt nahe. Die Menschen um sie her begegneten ihr boshaft, waren ratlos oder verstanden sie nicht. Sie war mit ihren Problemen ganz allein, bis sie sich an den Herrn wandte. Und indem sie sich an den wandte, der alles wenden kann, kam die große Wende. Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. 1. Samuel 1, die Verse 9 und 10. In den weiteren Versen lesen wir, dass sie nur leise, ohne vernehmbare Stimme in ihrem Herzen betete. Und Gott, der in die Herzen sehen kann, erhörte ihr Gebet und ließ sie schwanger werden. Sie gebar Samuel, sein Name bedeutet vom Herrn erbeten, und später bekam sie noch 3 Söhne und 2 Töchter. 1. Samuel 1, Vers 20 und 1. Samuel 2, Vers 21. Gott erhörte über Bitten und Verstehen. Die Frau, die vorher so verzweifelt war, ist nun voller Glück. Sie kommt zu neuen Kräften und kann bezeugen, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Wir können hier gewiss nicht alles eins zu eins in unser Leben übertragen. So kann es zwar auch heute sein, dass die Gebete einer kinderlosen Ehefrau erhört werden und sie, vielleicht nach Jahren, noch ein Baby bekommt. Aber das ist nicht in jedem Fall so. Denn manchmal hat der Herr auch andere Pläne und Wege. Eins ist sicher, zu einer Wende wird es mit der Hilfe des Herrn immer kommen. Und sei es auch, indem er die Gnade schenkt, eine gegebene Situation zu ertragen. Hanna war traurig. Auch wir leben in einer bedrückenden Welt mit vielen traurigen Nachrichten und traurigen Einzelschicksalen. Gewiss trifft irgendetwas aus Hannas Geschichte auch auf unser Leben zu. Darum trifft es auch zu, wenn viele Menschen behaupten, mit ihrer Hinwendung zu Jesus sei in ihrem Leben plötzlich eine große Wende eingetreten. Sie selbst wurden verändert und oder eine gewisse Situation änderte sich. Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Gott ist unvergleichlich. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir, und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. 1. Samuel 2, die Verse 2 und 3. Hanna lobt die Heiligkeit des Herrn. Niemand ist heilig wie der Herr. Die meisten Menschen schrecken zurück, wenn sie mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden. Sie bekommen Angst, weil sie in ihm immer nur den strengen, unnahbaren Richter sehen. Doch Heiligkeit bedeutet noch etwas anderes. Es bedeutet, die Erfahrung mit Gott zu machen, die Hanna machte. Sie erfuhr ihn nicht nur als Gebete erhörenden Gott, sondern auch entsprechend der Offenbarung seiner Persönlichkeit in Jesaja 57. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Vers 15. Hanna erlebte, wie der Heilige sich ihr in Liebe zuneigte und ihre gebrochene Seele aufrichtete. Die Heiligkeit Gottes lässt es nicht zu, jemanden im Stich zu lassen. Er ist treu. Solange Menschen nur bei Menschen Hilfe für ihre tiefsten seelischen und geistlichen Bedürfnisse suchen, ohne Gott einzubeziehen, so lange werden sie auf der Suche bleiben. Dann geschieht nämlich das, was auf einem Aufkleber an einem Autoheck zu lesen war: Hinterherfahren zwecklos, habe mich selbst verirrt. Hanna ehrt den Herrn dafür, dass er wie ein Fels ist. Es ist kein Fels wie unser Gott. Ein Fels ist stark und unwandelbar. Mose beschreibt Gott als den Fels der Treue, ohne Falsch, gerecht und aufrichtig. 5. Mose 32, Vers 4. An einem Fels brechen die Wellen des Meeres. Ein Gebäude, das auf einem Felsen gegründet ist, hält den Stürmen stand, und ein Schiff, das in einem Felsen verankert ist, wird von der Strömung nicht fortgerissen. Hanna, die wahrscheinlich kaum noch ein Selbstwertgefühl hatte, fand in dem göttlichen Felsen ihren Halt. Das ist der Fels, der sich in der Wüste schlagen ließ, so dass Wasser des Lebens herausfloss. 2. Mose 17, Vers 6. In unserer Welt und in unserem persönlichen Leben verändern sich die Umstände fortwährend. Freunde kommen und gehen, mit der Gesundheit geht es auf und ab. Sicherheiten sind unbeständig, die Karriere ist nicht von Dauer, es ist alles endlich und veränderlich. Es scheint schwieriger denn je, ein solides Fundament zu finden, das unverrückbar ist. Wer jedoch sein Vertrauen auf Jesus, den Felsen, setzt, der ist bis in alle Ewigkeit fest verankert. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Hebräer 6, Vers 19. Wir sind mit Jesus in Gott im Himmel verankert. Hanna preist Gott dafür, dass er allwissend ist. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Hanna hatte zuvor leise im Herzen gebetet, nur ihre Lippen hatten sich bewegt. Deshalb war sie von Eli missverstanden und getadelt worden. Benina hatte sie verspottet, ihr Ehemann hatte sie nicht verstanden. Sie hatte ihre Kinderlosigkeit wegen Qualen erlitten. Aber einer blickte tiefer und zeigte Verständnis. Einer blickte in ihre tiefsten Sehnsüchte und hörte ihr leises Gebet: Gott. Wenn sie sich nicht mehr verstanden wissen, wenn sie sich von allen verlassen fühlen, dann ist doch einer da, der ihre Sehnsüchte, ihre Schwierigkeiten und ihre Nöte kennt. Einer, der alles weiß. Das bezeugt auch der Psalmist. In Psalm 139, Vers 2 heißt es: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Mit der Allwissenheit Gottes ist aber auch eine Ermahnung verbunden. Denn der Herr weiß auch um alle Vermessenheit und Arroganz, um alle Widerspenstigkeit und andere Bosheiten. Vers 3. Benina wurde für ihre Arroganz gedemütigt. Elis Söhne wurden gedemütigt. Ebenso wurde Goliath, Saul, Absalom, ja sogar David ihres Hochmutes wegen gedemütigt. Wer vor dem Herrn groß tut, wird erniedrigt, und wer sich vor ihm demütigt, wird erhöht. Jakobus 4, Vers 6 und Vers 10. 1. Petrus 5, Vers 5. Der Tag wird kommen, an dem der Herr die Taten dieser Welt wiegen und wie bei dem hochmütigen Belsazar richten wird. Du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Daniel 5, Vers 27. Mit dem Herrn auf der Gewinnerseite. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. 1. Samuel 2, Vers 4 bis 7. Wir stellen in diesen Versen 7 Gegensätze fest. Stark und schwach, satt und hungrig, unfruchtbar und fruchtbar, tot und lebendig, totenreich und auferstehungsreich, arm und reich, erniedrigt und erhöht. Diese Gegensätze widerspiegeln ein Leben mit oder ohne Gott, wobei es im übertragenen Sinn mehr um das Geistliche als um das Materielle und Physische geht. Die Frage ist, welches Leben lohnt sich? Was gibt wirklich Tragkraft? Was bleibt am Ende? Wir können aus diesen 7 Gegensätzen mindestens 2 Dinge lernen. Erstens in Bezug auf das irdische Leben, Kapitel 2, Vers 4, 5 und 7. Ohne Gott werden Reiche arm, aber arme Seelen werden in ihm reich. Die einen sind am Ende die großen Verlierer, die anderen werden zu Gewinnern. Die einen gehen leer aus, die anderen gewinnen ein Übermaß an ewiger Glückseligkeit. Schon viele haben ein Leben ohne Gott bereut, aber ich kenne niemanden, der ein Leben mit Jesus bedauert hat. Vergleichen Sie dazu Lukas 16, Vers 19, der reiche Mann und der arme Lazarus. Zweitens in Bezug auf das Sterben, Kapitel 2, Vers 6 und Vers 7. Zuerst kommt der Tod, dann die Auferstehung. Wer sich auf der Seite Jesu befindet, der befindet sich auf der sicheren und somit auf der Gewinnerseite, auch was die Auferstehung anbetrifft. Das zeichnet einen Christen vor einem Nichtchristen aus. Er hat eine beruhigende Sicherheit über den Tod hinaus. Er ist geborgen, wogegen das Leben der anderen von latenter Ungewissheit geprägt ist. Da schreibt ja auch Paulus: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Es ist doch eigenartig. Manche Menschen laufen ihr Leben lang vor dem Tod davon und kommen ihm letztlich doch immer näher. Zu diesem Thema 2 gegensätzliche Aussagen. Alt werden ist ein Massaker. Ich sehe das Nichts immer näher auf mich zukommen. Das sage ich auch gern 2-mal. Jesus Christus ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Dem Herrn gehört die Zukunft. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. 1. Samuel 2, die Verse 8 bis 10. Damit wird das Ganze nun hochprophetisch, indem der noch zukünftige Tag des Herrn ins Blickfeld gerät. Dazu möchte ich aus 2 Kommentaren zitieren. Der erste stammt von Arno Gäbelein, der, nebenbei bemerkt, bereits um 1900 aufgrund seiner Bibelstudien die Sammlung der Juden in ihre Heimat und die Staatsgründung Israels voraussagte. Von der Mitte des 8. Verses an spricht sie, Hanna, von der Zukunft. Der Tag des Herrn mit seinen Gerichten kommt ins Blickfeld. Die Füße seiner Heiligen werden gehalten, die Bösen werden in Finsternis sein, die Feinde in Stücke zerbrochen. Dann schweigt der Himmel nicht länger. Der Herr richtet, der König, Israels wahrer und einst verworfener König, unser Herr Jesus Christus, wird erhöht werden. Am Anfang der Bücher der Könige sehen wir den wahren König des Himmels in einer prophetischen Vision. Und der bedeutende Bibellehrer William MacDonald schreibt: Das Gebet scheint auch Penina für ihre vielen Sticheleien zu tadeln, die sie Hannah zugefügt hatte. Aber es geht prophetisch über diesen Familienstreit hinaus und weist auf den Sieg Israels über seine Feinde und auf die künftige Herrschaft Christi hin. 1. Samuel 2, Vers 8: Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse, beschreibt genau das, was später der Prophet Daniel in Kapitel 7, die Verse 8 und 9 und der Apostel Johannes in Offenbarung 20, Vers 4 erläutern. Die Auferstehung derer, die durch die große Drangsal gehen, auferweckt werden und sich auf Throne setzen. Johannes schaut und beschreibt dies in der Offenbarung so: Ich sah Throne und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Der zweite Teil von 1. Samuel 2, Vers 8 zeigt, dass der Herr der Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erde ist. Grundfesten kann man auch mit Säulen übersetzen. Allerdings sind damit unsichtbare Säulen gemeint, auf welchen die Erde gegründet ist. Psalm 75, Vers 4 und Sprüche 9, Vers 1. Jesus Christus ist es, der die ganze Schöpfung, Welt und Universum zusammenhält. Im Hebräerbrief heißt es bereits zu Beginn des ersten Kapitels von Jesus: Dieser ist die Ausstrahlung seiner, Gottes, Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Hebräer 1, Vers 3. Und im Kolosserbrief steht: Alles hat seinen Bestand in ihm. Vergleichen Sie dazu auch Kolosser 1, die Verse 16 und 17. In einem Artikel war Folgendes zu lesen: Der menschliche Körper wird von einem Molekül namens Laminin zusammengehalten, heißt es in einem Forschungsbericht des Basler Pharmaunternehmens Roche. Laminin verbindet Zellen und Gewebe. Mit anderen Worten, Laminin hält unser Leben zusammen. Ohne dieses Protein würde der Körper buchstäblich auseinanderfallen. Es hält unsere Organe, unsere Haut zusammen. Äußerst interessant ist jedoch die Form, die dieses verbindende Element hat. Die Substanz, die unser Leben zusammenhält, hat unter dem Mikroskop betrachtet die Form eines Kreuzes. Laminin besteht aus zwei B-Ketten und einer A-Kette, die durch Brücken verknüpft sind und ein großes kreuzförmiges Molekül bilden, heißt es weiter im Bericht von Roche. Ein Kreuz hält also unseren ganzen Körper zusammen. 1. Samuel 2, Vers 9: Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Dieser Herr beschreibt, wie der Herr seine Treuen durch die kommende Gerichtsperiode der großen Trübsal hindurchträgt. Weiter beschreibt dieser Vers, wie die Menschen im letzten antichristlichen Reich versuchen werden, aus eigener Kraft mit humanistischen Mitteln ein Weltreich aufzubauen, was ihnen jedoch nicht gelingen wird, so wie der Turmbau zu Babel nicht gelang. Beides wird in der Offenbarung genau beschrieben. 1. Samuel 2, Vers 10: Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Dieser Vers bezeugt schließlich das Gericht des Herrn über die Enden der Erde. Demnach ist es ein Gericht, das die ganze Welt betrifft. Vergleichen Sie dazu Apostelgeschichte 17, die Verse 30 und 31. Und mit dem letzten Satz von Hannas Lied wird die kommende Herrschaft Jesu über diese Welt, die er bei seiner Wiederkunft antreten wird, beschrieben. Hanna ist die erste Person in der Bibel, die den Messias wörtlich erwähnt, indem sie vom Gesalbten spricht. Gesalbter heißt im Hebräischen Messias und im Griechischen Christus. Man bedenke, die Bücher der Könige, die mit dem Buch Samuel beginnen, werden mit einem Hinweis auf den König der Könige, Jesus Christus, eingeleitet. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass sich das Lied, das Magnifikat der Mutter Jesu, stark an dasjenige der Hanna anlehnt. Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Der Heilige Geist, der Hanna im Blick auf Jesus ein derart prophetisches und messianisches Lied auf die Lippen legte, legte circa 1000 Jahre später auch Maria ein ähnliches Lied auf die Lippen, als Jesus geboren wurde. Warum? Weil er das Ziel aller Prophezeiungen ist. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weisheit. Offenbarung 19, Vers 10. Abschließende Gedanken. Hanna hat sich an den Gott Israels gewandt und das Gelübde abgelegt, ihren Sohn dem Herrn zu weihen, damit dieser dem Herrn in der Stiftshütte diene. 1. Samuel 1, die Verse 10 und 11. Dieses Gelübde hat sie später treu erfüllt. Kapitel 1, die Verse 24 bis 28. Sie und ihre Familie lebten in Rama. Kapitel 1, Vers 1 und Vers 19. Silo, wo die Stiftshütte stand und wohin Hanna ihren Sohn gebracht hatte, lag etwas weiter nördlich. Später, als Samuel Prophet war, heißt es von ihm, doch kehrte er immer wieder nach Rama zurück, denn dort war sein Haus, und er richtete Israel dort, und er baute dort dem Herrn einen Altar. 1. Samuel 7, Vers 17. Er kehrte sozusagen nach Hause zurück. Dass es nichts gibt, was wir nicht vielfältig zurückbekämen, wenn wir es dem Herrn zur Verfügung stellen bzw. opfern. Nichts ist verloren, was wir ihm übergeben. Mit dem Herrn Jesus kann man nur gewinnen, für Zeit und Ewigkeit.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel »Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel« hörten Sie soeben das Lied Hannas.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.